Der Fortschritt ist in Wirklichkeit nicht aufzuhalten. Es ist nur, die Frage ist immer nur, wer hat Zugang zum Fortschritt?
Ja.
Und das ist eigentlich die Frage, die wir klären müssen. Und das ist die Frage einer solidarischen Gesellschaft. Ja.
Herzlich willkommen zu Was bringt Sie zu mir, der Medizin-Podcast. Ich bin Bianca Etarium und mein Gast heute ist eine Koryphäe. Passiert selten, dass ich so Celebrity-struck bin. Aber Professor Christoph Zielinski ist bekannt sozusagen von hier bis Nebraska und weiter hinaus von Südpol bis zum Nordpol. Nein, Professor Zielinski ist einer der führenden Onkologen in Europa und weltweit. Professor für Innere Medizin und klinische Immunologie seit 1992. Vorstand der Universitätsklinik für Innere Medizin 1, der MedUni Wien. Er ist ärztlicher Direktor der Wiener Privatklinik, leitet das Comprehensive Cancer Center und. Also,
danke vielmals.
Es ist eine Ehre, dass Sie da sind, Herr
danke.
Professor.
Zu viel der Blumen, danke vielmals.
Das sind alle Sie.
Danke für die Einladung.
Und Professor Zielinski hat ein Buch geschrieben, gemeinsam mit Dr. Herbert Lackner, dem Krebs auf der Spur, wo es darum geht, die Erfolgsgeschichte der Krebsforschung zu beleuchten, aber auch die dunklen Seiten aufzuleuchten, Pseudowissenschaft, Charlatanerie und so weiter. Ein sehr willkommenes Buch, vor allem in der heutigen Zeit der Science Denials und so weiter. Dazu werden wir einiges hören. Professor Zielinski ist noch auch klinisch aktiv. Herr Professor, wie kommen die Patienten zu Ihnen? Sie kriegen sicherlich 1000 Anfragen pro Tag. Alle wollen sozusagen Ihre Meinung. Wie triagieren Sie, wie kommen die Patienten zu Ihnen?
Ich habe bis zum Jahr 2017 die klinische Abteilung für Onkologie und auch die Klinik für Innere Medizin 1 geleitet und bin dann im Jahr 2020 an die Wiener Privatklinik übersiedelt als ärztliche Leiter, wie Sie gesagt haben. Und das impliziert natürlich eine Vielzahl von Patientenkontakten. Ich habe ja seit 40 Jahren sehe ich Patienten und ich bin ein sehr engagierter Kliniker und habe mich immer so eher als Clinician Scientist empfunden, also ein Kliniker, der auch Wissenschaft betreibt, aber auch sehr viel an Patientenkontakten haben möchte und sucht. Und in meinem Alter spricht sich das irgendwann einmal herum und so kommen die Patienten auch zu mir. Es ist wichtig, vielleicht in diesem Zusammenhang zu erwähnen, dass wir in der Zeit, währenddessen ich die Medizin betreibe, zu einer sehr deutlichen Veränderung unserer Tätigkeit gekommen sind. Und zwar insofern, als wir früher ja meistens Patienten behandelt haben, die nur aus Wien oder aus der Umgebung waren. Danach hat sich ja zum Teil wegen der Globalisierung der Medizin, aber auch der kleinen Globalisierung in Österreich der Medizin, so entwickelt, dass natürlich viele Patienten auch aus Österreich dann zu einem kommen, weil sie einen im Internet finden. Und ein ganz wesentlicher Schritt war letztlich die Entwicklung und die finanzielle Verbesserung der Situation in den Staaten von Zentral- und Südosteuropa. Und ich sehe unendlich viele Patienten aus den Staaten Südosteuropas. Und wir haben auch an der Wiener Privatklinik einen sehr kläglichen Anteil von solchen Patientinnen und Patienten, die zu uns kommen, um sich hier behandeln zu lassen. Ich selbst habe schon allein als Beispiel in Rumänien seit 20 Jahren dort engste medizinische Kontakte. Ich bin auch dort Dr. Honoris Causa einer Universität geworden, auch aufgrund eben dieser Tätigkeit. Aber auch zum Beispiel in Polen sehr enge Kontakte. Und es ist insgesamt so, dass man eher schauen muss, dass man Patienten auf dem höchsten Niveau weiter betreut. Und wenn es dann nicht mehr geht, dann eben sagt, ich kann nicht mehr, weil der Tag eben 24 Stunden hat.
Absolut. Sie haben es ja erwähnt, dass Sie quasi seit längerer Zeit im Business sind sozusagen und Sie haben auch die Entwicklung der Krebstherapien ja wirklich erlebt und man hat das Gefühl, dass vielleicht früher war es alle 10 Jahre, jetzt alle 5 Jahre, es kommt immer was Neues. Wie haben Sie diesen Fortschritt erlebt? Wie würden Sie ihn beschreiben?
Also das ist tatsächlich, muss ich sagen, explosiv passiert. Währenddessen so in den 80er und 90er Jahren zwar vielleicht das eine oder andere neue Zytostatikum dazugekommen ist, das aber letztlich auch die Prognose von Patienten und Patientinnen verbessert hat, wie zum Beispiel die Anthracycline und in den 90er Jahren dann die Taxane, ist letztlich in den 90er Jahren eigentlich die große Entwicklung dann passiert, indem immunologische Therapien eingesetzt worden sind. Antikörper, die sowohl zum Beispiel bei Lymphknotenkrebs oder bei Brustkrebs eingesetzt werden oder auch dann in weiterer Folge ein bisschen später bei Dickdarmkarzinomen. Aber die große Explosion ist eigentlich erfolgt im Jahr 2006 mit dem Cancer Genome Atlas. Der Cancer Genome Atlas, der publiziert worden ist, im Zusammenhang mit dem Human Genome Project, der beschrieben hat, was für Krebserkrankungen relevant ist, welche molekularbiologischen, genetischen Veränderungen bei Krebserkrankungen relevant sind, welche auftreten und welche dann in der Klinik verwendet werden können, um medikamentös einzugreifen. Und das ist bis ins Jahr 2010 hat sich das langsam entwickelt. Seit dem Jahr 2010 sind etwa 150 Medikamente entwickelt worden auf Basis dieser molekularen Veränderungen und wir heute eine völlig neue Medizin betreiben.
Eine nämlich die
personalisiert oder Medizin. Noch besser gesagt die Präzisionsmedizin. Mhm. Präzision deshalb, weil wir den Tumor genau molekularbiologisch charakterisieren können und dann entsprechend eingreifen. Mhm. Das passiert meistens mit Tabletten, was Patienten immer wieder wundert. Mhm. Sie bekommen eine oder zwei Tabletten pro Tag verschrieben und diese funktionieren dann in einer exzellenten Weise deutlich besser wie anhin verabreichte Chemotherapien. Mhm. Der nächste Schritt war, wenn ich nur ganz kurz erwähnen darf, dann die Entwicklung der Immuncheckpoint-Inhibitoren. Mhm. Das ist eine Therapieform, die 2018 mit dem Nobelpreis ausgezeichnet worden ist. Eine Therapieform, die darauf basiert, dass in Wirklichkeit Tumoren das Immunsystem, so gut kann es gar nicht sein, paralysieren. Mhm. Und diese Therapie hebt diese Paralyse auf, wodurch die weißen Blutkörperchen in die Lage versetzt werden, den Tumor zu attackieren und damit zu eliminieren. Und das sind letztlich die zwei Pfeile, auf denen wir aufbauen.
Ja, und wir können ja auch unsere Drüsen, also endokrinologische Nebenwirkungen haben, die Immuncheckpoint-Inhibitoren. Letzte Woche hatte ich eine Patientin mit einer manifesten Hypothyreose, also die war wirklich schon mit allen Symptomen sozusagen, wo eigentlich quasi fast übersehen wurde, dass da sich bei den Schilddrüsenwerten was verändert hat. Also da merken wir die Interdisziplinarität des Ganzen. Und wegen den Fachrichtungen ist es so, um den historischen Bogen zu spannen. Der Rudolf Virchow hat ja Krebs als Fehler bezeichnet, ja. 1858. Und dann sozusagen hat sich mit der Zeit der Begriff der Leukämie geprägt, das schreiben Sie. Und wann hat die Onkologie wirklich als Fachbereich begonnen? Oder wie hat sich die Hämato-Onkologie in den ersten Schritt differenziert?
Also da sind einige Schritte zu erwähnen. Der erste Schritt ist zurückzuführen auf Hippokrates, der Krebs deswegen Krebs genannt hat, weil diese Veränderungen der Haut ihn an einen Krebs erinnert haben. Ich kann das nie nachvollziehen, aber es war halt so. Und das nächste war Galen, der dann die Geschwulst als Onkos bezeichnet hat. Und das war der Grund, warum die Onkologie heißt. Dann war lange Zeit nichts und dann sind im 17. Jahrhundert die ersten anatomischen Leichenöffnungen passiert und das war der erste Schritt in Wirklichkeit zum Verständnis anatomischer Zusammenhänge. Man muss ehrlich sagen, heute tun wir ja nichts viel anderes. Wir machen ja auch Anatomie nur auf einer molekularbiologischen Ebene. Also das ist ja durchaus etwas, was man sagen muss, zwar sehr herbeidiskutiert, dass das Anatomie ist, aber letztlich ist es auch ein anatomischer Bestandteil.
Na, ja.
Dann, glaube ich, muss man unterscheiden zwischen chirurgischen Fortschritten und internistisch-onkologischen Fortschritten. Der chirurgische Fortschritt hat ohne Zweifel basiert auf der Erfindung und Einführung der Anästhesie, die in Boston passiert ist, ich glaube 1846. Und es heißt bis heute, der Vortragssaal am Massachusetts General Hospital heißt bis heute Ether Dome, also Ether
Das Anästhetikum, das verwendet
das
wurde.
Damals, ja. Und dadurch wurden Operationen möglich, weil eben die Anästhesie möglich gewesen ist. Und da fallen immer wieder die gleichen Namen wie Bill Roth und ähnliche Leute. Aber auch viele verschiedene Fehlentwicklungen, wie zum Beispiel Ende des 19. Jahrhunderts bei Brustkrebs die Entwicklung, dass die gesamte Brust entfernt worden ist, weil man davon ausgegangen ist und man gedacht hat, je aggressiver und je radikaler man die Brust entfernt, umso besser wird man den Prozess eindämmen können. Und das wurde dann eigentlich als Fehler erkannt, aber erst eigentlich 70, 80 Jahre später. Also als Fehlentwicklung vielleicht. Fehler war es kleiner, aber als Fehlentwicklung. Dann war der nächste Schritt Konrad Wilhelm Röntgen mit der Entwicklung der Röntgenstrahlen. Das war zum ersten Mal die Darstellung der Innereien, wenn Sie so wollen. Allerdings natürlich auf die Knochen spezialisiert. Und es ist interessanterweise so, das wissen ja nicht sehr viele Leute, dass Marie Curie, die ja zweifache Nobelpreisträgerin war in Physik und Chemie, im Ersten Weltkrieg mit so einem Röntgenwagen gefahren ist, um Soldaten, die verletzt worden sind, zu röntgenisieren. Und dann auch gestorben ist an den Folgen der Röntgenstrahlung.
In den USA, wo sie 1921 reiste, schrieb die New York Times damals, Marie Curie hat vor, dem Krebs ein Ende zu bereiten. Und solche Schlagzeilen drücken sich bis heute sehr gut. Und die Medienberichte über diese Durchbrüche im Kampf gegen den Krebs beeinflussen auch die Erwartung von Patienten und Patientinnen. Wie sehen Sie das mit den Medien, Schlagzeilen?
Also ich glaube, man muss das von zwei Seiten sehen. Es gibt ja nie schwarz-weiß. Erstens, seit dem Jahr 2016 nehmen trotz einer Zunahme der Krebsfälle, nimmt die Sterblichkeit an Krebs jedes Jahr um etwa 2,5% ab. Das ist schon sensationell. Wenn man sagt, wenn man sich auf eine Brust, zum Beispiel auf eine Erkrankung konzentriert, zum Beispiel den Brustkrebs, so hat die Sterblichkeit im Brustkrebs von 1989 bis heute um 44% abgenommen.
Wahnsinn.
Das ist kolossal. Aber natürlich ist das keine explosive Veränderung, sondern eine schrittweise Veränderung. Das heißt also, wir setzen einen Schritt vor dem anderen und verbessern jeweils die Prognose um ein Stück. Und das läppert sich dann zusammen und dann ist das Ergebnis eben die erwähnten 44%. Es gibt natürlich immer wieder Sensationsberichte. Nur diese Sensationsberichte sind natürlich mit Vorsicht zu genießen. Das, was immer Sensationen sind, sind die großen Fortschritte. Also der Cancer Genome Atlas, das war ein Riesenfortschritt. Oder eben die Verleihung des Nobelpreises für Immuntherapie. Aber ganz kleine Schritte sind keine Sensation, sondern ganz kleine Schritte ergänzen unsere anderen vielen kleinen Schritte, die dann zu einem großen Schritt werden. Es ist schon eine große Verunsicherung da. Ich habe unlängst wiederum bin ich gefragt worden wegen Ivermectin, weil es irgendwie Daten im Internet gibt, dass Ivermectin bei Krebserkrankungen hilfreich sein soll. Das ist natürlich ein völliger Quatsch, weil es nur ein paar Labordaten gibt. Also man sitzt immer wieder auf irgendwelchen Hoffnungsmessages.
Da wären wir beim Thema Pseudowissenschaft, weil das ist auch eine Schattenseite unseres Berufs, dass quasi Leute mit dem gleichen Studium und so weiter auf einmal in ihrer Laufbahn, der eine macht seriöse Wissenschaft, der andere macht kompletten Humbug und verkauft da Therapien, die ja quasi nicht nur, dass sie nicht helfen, aber sogar Leute umbringen. Sie schreiben sehr eindrucksvoll in diesem Buch, egal ob Kinder oder Erwachsene, was da für falsche Versprechungen gemacht wird. Wie gehen Sie damit um?
Ja, ich glaube, es ist eine Frage bei diesen Kolleginnen und Kollegen und durchaus eine Frage, und ich stehe dazu. Die Frage ist, ist derjenige blöd oder verkommen oder beides? Gibt es also Menschen, die sich irgendwelche Sachen zurechtlegen und diese Zurechtlegung von Konzepten ist eigentlich völlig überkommen. Also es ist nicht so, dass man jetzt als akademisch ausgerichteter Arzt, und das als solche empfinde ich mich, irgendwelche Sachen ablehnt, gar nicht. Also diese Geschichten, dass irgendetwas im Geheimen passiert und man würde nur im Geheimen irgendetwas tun und sonst den anderen Patienten vorenthalten, ist ein völliger Blödsinn. Ich bin der Erste, der bereit wäre, Medikamente, Therapien zu verwenden, wenn sie bewiesen sind, dass sie was bringen. Man darf nicht vergessen, es sind auch die sozusagen Anführungszeichen harmlosesten Medikamente oder Interventionen sind durchaus von Nebenwirkungen begleitet. Und wenn man Nebenwirkungen hat, dann muss man wissen, wozu das gut ist. Sie haben vorher den Patienten mit der Schilddrüsenunterfunktion erwähnt. Wir wissen, dass zum Beispiel immunologische Therapien sehr erkleckliche Nebenwirkungen machen. Aber wir haben auf der anderen Seite bei etwa 30-40% aller Patienten mit Lungenkrebs, mit einer gewissen Art von Charakteristik, haben wir ein Überleben von mehr als 5 Jahren. Ja. Das heißt, hier muss man ein Gleichgewicht schaffen zwischen der Effektivität und dem Nebenwirkungsprofil. Wenn ich also weiß, dass irgendwelche Medikamente oder irgendwelche Substanzen ein Nebenwirkungsprofil haben, dann muss ich wissen, warum ich sie ihnen gebe, ich diese Medikamente den Patienten und Patientinnen gebe. Und das muss verantwortungsvoll geschehen.
Ja, das Gleiche ist auch in der Kardiologie, in der inneren Medizin allgemein mit den Cholesterinsenker, mit den Statinen, die auch so ein bad reputation haben und viele meiden sie, weil sie mal Muskelschmerzen gehabt haben. Und dann kommen diese ganzen Influencer und so weiter und sagen die große Cholesterinlüge und so. Und dabei, ja, Herzinfarkte, Schlaganfälle sind nichts, was man unbedingt erleben will. Wie gehen Sie dann mit diesen, Sie haben ja auch Medienerfahrung, Sie sind immer wieder eingeladen, haben Podiumdiskussionen und so weiter. Gehen Sie dann mit diesen Kollegen ins Prozess? Wie ist der Austausch?
Also ich habe am Anfang meiner beruflichen Laufbahn habe ich mich schon mit solchen Menschen hingesetzt. Im Retrospekt muss ich sagen, als Fehler. Mhm. Zum Beispiel bin ich mit dem Herrn Hammer gesessen, der dann der nicht ich gesessen, sondern er ist dann gesessen, wegen vieler verschiedener Fehlhandlungen und ist dann tatsächlich verurteilt worden wegen seiner Thesen, dass die nicht gehalten haben und dass er einige Patienten dadurch zu Tod gebracht hat, viele Patienten zu Tod gebracht hat. Inzwischen ist es eigentlich so, dass Sie wissen, mit dem Alter wird man entweder weise oder unduldsam. Ich weiß nicht, ob ich weise geworden bin, aber unduldsam. Und so setze ich mich eigentlich mit solchen Menschen eigentlich nicht hin, weil es mir eigentlich zu blöd ist, ihnen zu erklären, wie man sich zu nähern hätte. Mhm. Man darf nicht vergessen, ich meine, der Titel Doktor ist ja jemand, der eine akademische Identität hat. Mhm. Schon der Dr. Faustus hat eine akademische Identität gehabt. Und hier muss man sagen, hat sich natürlich der Zugang zur Akademie in der Medizin deutlich verändert. Mhm. Ich kann mich noch erinnern, wie ich begonnen habe. Mit meiner ärztlichen Tätigkeit war es so, dass man tatsächlich von Einzelfällen auf die Gesamtheit geschlossen hat. Und da gab es tatsächlich einige ältere Kolleginnen und Kollegen, meistens waren es Kollegen damals, die von einem Einzelfall auf die Gesamtheit geschlossen haben. Das hat sich Gott sei Dank verändert. Mhm. Wir schließen von einem Kollektiv aufs andere Kollektiv und verwenden, wenn ein Kollektiv einen Vorteil von einer gewissen Therapie X gehabt hat gegen eine Therapie Y, dann schließen wir erst auf die Gesamtheit. Und dann werden die Erkenntnisse des großen Kollektivs X dann den Patienten und Patientinnen verabreicht. Also das ist ein riesiger Unterschied.
Evidenzbasiert.
Und wenn Kolleginnen und Kollegen der Meinung sind, dass sie ohne irgendwelche Beobachtungen aufgrund von Einzelfällen und ohne große Analyse anderen Patienten etwas empfehlen können, dann muss ich sagen, verbindet uns eigentlich nichts. Und ich bedauere, ich gehe auch nicht Pirouetten, Eislaufen, sondern überlasse das auch anderen.
Ja. Nein, es ist anekdotisch. Man hört von Patientinnen, mein Onkel hat bis 80 Jahren geraucht und ist 100 geworden und mein Cousin ist mit 40 an Krebs erkrankt, obwohl er nie geraucht hat. Also ist das alles so quasi nicht wahr. Und diese Anekdoten sind halt hartnäckig und das ist ein Bias da. Und es ist mühsam, immer dagegen zu halten.
Ja, aber das ist eine menschliche Eigenschaft, dass wir Individualschicksale nicht von Statistik trennen können. Statistische Wahrscheinlichkeiten sind eben Wahrscheinlichkeiten und das bedeutet nicht, dass es nicht einen Individualfall gibt, der anders verläuft. Das beste Beispiel ist das mit dem Fliegen. Es fürchten sich so und so viele Menschen vor dem Fliegen. Und aber keiner fürchtet sich vor dem Weg zum Flughafen. Ja, und genau. Unfälle passieren aber auf dem Weg zum Flughafen und nicht, wenn man im Flugzeug sitzt.
Genau.
Das heißt, der Mensch ist nicht in der Lage, die Statistik zu erfassen, weil er individuelle Ängste, individuelle Überlegungen hat, die dann sozusagen zu einer Gesamteinstellung werden.
Mhm.
Aber der Onkel, der 90 Jahre alt geworden ist, weil er immer geraucht hat, ist zwar ein schöner Einzelfall, aber im Prinzip ist es so, dass Rauchen signifikant mit 90% aller Krebserkrankungen assoziiert ist und die Krebserkrankungsinzidenz einfach signifikant steigert.
Absolut. Das ist bekannt. Und haben Laien eine Chance in unserer Welt, wo wir von Influencer und so weiter sprechen und dann von unterschiedlichen Medien, die unterschiedlich politisch gefärbt sind. Wie sehen Sie, haben die Laien eine Chance, wirklich zu unterscheiden, was ist wissenschaftliche, akademische Medizin und was ist Charlatanerie?
Also ich muss sagen, ich kann das nicht ganz bestätigen. Die Patientinnen und Patienten, die zu mir kommen, wollen tatsächlich das Neueste und Beste haben, weil sie bewusst sind, dass ihre Erkrankung an und für sich eine sehr häufig gefährliche ist und lebensgefährliche ist. Das heißt, da gibt es selten eine Diskussion, ich will etwas nicht haben, sondern die meisten wollen etwas haben.
Mhm.
Und wenn sie etwas nicht haben wollen, dann driften sie eben ab und kommen dann aber immer wieder viel später in einen viel fortgeschritteneren Zustand. Und das ist dann immer sehr, sehr traurig. Aber trotz allem ist es so, dass wir eine Vielzahl von neuen Medikamenten haben, die die Patienten alle in Wirklichkeit wahrnehmen wollen. Es gibt gar keine Diskussion, im Gegensatz zum Beispiel zu der Impfdiskussion, die es gegeben hat, die ja auch, sagen wir, intellektuell problematisch war, ist es so, dass Patienten zu mir kommen und sagen, sie wollen das Beste und Neueste und Optimalste haben.
Mhm.
Und da gibt es keine Diskussion, ich lehne das eine oder andere Molekulare ab, weil zum Beispiel da Gene involviert sein können.
Ja. Dann zu den Ursachen von Krebs und neue Risikofaktoren. Vor kurzem war im Le Monde ein Artikel, Cancer is also a political disease, weil die Brustkrebsinzidenz in Frankreich so steigt, überproportional vielleicht. Und natürlich auch die Umwelt mit endokrinen Disruptoren, Mikroplastik etc. dazu beiträgt. Sie zeigen auch im Buch, dass es viele Ursachen gibt.
Ja.
Von Nasopharynxkarzinom von Babe Ruth, wo quasi eins der ersten Chemotherapeutika verwendet wurde, bis zu John Waynes, Lungenkrebs, Marie Curie, die haben Sie ja schon erwähnt. Wie tun Sie jetzt die Risikofaktoren einordnen?
Ich glaube, es ist so zu sagen, dass mit eines der Probleme im Gegensatz zu kardiovaskulären Erkrankungen bei Krebserkrankungen so ist, dass man kaum etwas tun kann, um Krebs nicht zu bekommen. Es gibt in Wirklichkeit 2-3 Interventionen, um Krebs nicht zu bekommen. Mhm. Das eine ist das, was Sie vorher gesagt haben, die Impfung gegen das humane Papillomvirus.
Mhm.
Das humane Papillomvirus verursacht Gebärmutterhalskrebs und Gebärmutterhalskrebs im fortgeschrittenen Stadium ist nach wie vor eine außerordentlich gefährliche und eine mit größter Wahrscheinlichkeit lebensbedrohliche Erkrankung.
Kann Frauen und Männer betreffen.
Kann Frauen und Männer betreffen.
Und im jungen Jahr.
So ist es. Die Erkrankungen im Mund-Rachenbereich ebenso genauso aufgrund veränderter sexueller
Praktika.
Eben das Gleiche, nicht? Und wir haben also die Zunahme der Mund-Rachen-Karzinome in den USA ist die höchste und steilste Zunahmekurve, die wir bei onkologischen Erkrankungen kennen.
Mhm.
Und das betrifft junge Leute in Wirklichkeit.
Mhm. Ja.
Also die Impfung gegen humanes Papillomvirus, die gibt es seit 2006, glaube ich, hat tatsächlich die ganze Geschichte verändert. Und wir haben nach wie vor in Österreich eine Unterimpfungsrate. Wir haben nach wie vor nur bei 40% aller Personen die Impfung. Und wir wissen, dass zum Beispiel in Schottland, wo eine sehr, sehr hohe Durchimpfungsrate ist, das Gebärmutterhalskarzinom in Wirklichkeit zur Gänze verschwunden ist. Das ist schon bemerkenswert. Das Zweite, was man sagen muss, ist, wie kann ich einen Tumor verhindern? Und da ist das klassische Beispiel das Dickdarmkarzinom mit der Dickdarmspiegelung. In den allermeisten Fällen, also es
ab wann empfehlen Sie?
Ab 45 empfehlen wir es jetzt, weil die Dickdarmkarzinome in der Häufigkeit bei jüngeren Patienten jetzt zunehmen. Und da, da muss man tatsächlich sagen, Dickdarmkarzinome entstehen aus einer genetischen Prädisposition, aus einem Polypen. Und wenn man den Polypen entfernt, entsteht kein Karzinom. Das ist, glaube ich, ein ganz wesentlicher Punkt. Mhm. Sonst haben wir nur Früherkennung. Früherkennung bedeutet, dass wir einen Tumor früh erkennen. Das bedeutet, dass er aber schon da ist. Natürlich sind früh erkannte Tumoren in den allermeisten Fällen auch besser behandelbar und haben eine bessere Prognose als später erkannte Tumoren. Das heißt also, es ist immer besser, etwas früh zu erkennen, als gar nicht zu erkennen oder spät zu erkennen. Aber da ist, da haben wir tatsächlich noch sehr viel Nachholbedarf. Es entwickelt sich jetzt langsam etwas, was ganz interessant ist, dass wir den Eindruck haben, dass physische Tätigkeit, also dreimal die Woche tatsächlich schweißtreibende physische Sport, schweißtreibend, tatsächlich die Häufigkeit von Tumoren reduziert, aber auch, wenn man mal einen Tumor gehabt hat, die Prognose verbessert.
Ja, der Sport ist wirklich etwas, was man nicht auf Rezept bekommen kann, in Form eines Medikaments als Ersatz und so weiter, betrifft, glaube ich, sehr viele Bereiche der Medizin, nicht nur natürlich, also das ist die gute Nachricht. Natürlich in der Umwelt gibt es auch bekannte Krebserreger wie beim Blasenkrebs, diese Färbungsmittel und so weiter, über Rauchen braucht man nicht reden. Wie sehen Sie das jetzt zunehmende Thema des Mikroplastiks?
Ja, also ich glaube, es ist eine Sache ist wesentlich hier zu erwähnen. Es gibt tatsächlich mit der Air Pollution tatsächlich eine erhöhte Inzidenz an Lungenkrebserkrankungen. Und zwar warum? Weil hier gewisse molekulare Faktoren beeinflusst werden, die dann dazu führen, dass Lungenkrebs entstehen kann. Mhm. Und vor allem zum Beispiel in chinesischen Städten ist das tatsächlich ein riesiges Problem. Mhm. Und hier gibt es aber auch diese genetische Prädisposition, die dann zu Lungenkrebsentstehung führen kann, die dann aktiviert wird. Hier kann man tatsächlich medikamentös eingreifen. Aber die Pollution ist sicher ein Thema, auf das wir noch kommen werden und das wir haben werden. Ich darf nur erinnern an die Diskussion des Silikonersatzes bei der Brustvergrößerung.
Wie sehen Sie die Entwicklung? Wir haben jetzt internistische Onkologen, so wie Sie, wir haben die chirurgischen Onkologen, aber die Therapien werden teilweise auch so vielfältig, so divers. Gibt es dann in Zukunft für jede Krebsart einen eigenen Doktor?
Ich habe das ja an der Klinik schon so begonnen, dass es wichtig wäre oder wichtig ist, auf eine gewisse Spezialisierung sich zu konzentrieren. Also ich glaube nicht, dass man in der Lage ist, akademisch, ich sage akademisch jetzt, also nicht jetzt in einem Schwerpunktkrankenhaus irgendwo am Land, aber akademisch, glaube ich, ist es schwierig, sich anders zu konzentrieren als auf eine Krebserkrankung, vielleicht maximal zwei. Weil so viele Entwicklungen sind. Sie müssen sich im Klaren sein, dass in meinem Fachbereich alleine 100.000 Publikationen pro Jahr erscheinen. Nur natürlich sind die nicht alle wichtig. Das ist schon klar. Die sind nicht alle wichtig. Aber trotzdem muss man wissen, wo filtere ich was aus und wo finde ich irgendetwas, was interessant ist oder wo kann ich es tatsächlich anwenden und wie kritisch kann ich das sehen oder muss ich das sehen? Das heißt also, die Spezialisierung ist entscheidend. Und das gilt genauso für die Chirurgie, genauso für die internistische Onkologie, genauso für andere Gebiete. Gynäkologie, Urologie, alles das ist ganz, ganz wichtig. Also ich glaube, dass die Spezialisierung eine wesentliche Rolle spielt.
Ja, die Spezialisierung spielt eine wichtige Rolle und Sie haben schon ein bisschen auch das Land-Stadt-Gefälle erwähnt, also am Land versus in der Stadt. Und Krebs ist auch insofern politisch, dass natürlich es auch mit der, vielleicht ist es auch ein Thema der sozialen Ungerechtigkeit, die Mortalität bei ärmeren Menschen ist anders vielleicht als bei den über 10% und so weiter. Und ich glaube, Sie haben sich auch immer engagiert, dass Krebs und die Krebstherapien für alle zugänglich sind.
So ist es.
Und wie bringt man der Politik das bei, dass es, also wenn man sagt, naja, jetzt so viel Geld für noch ein Jahr leben oder so, ja, das sind so unwürdige Diskussionen. Es ist trotzdem in Österreich so, dass Gott sei Dank alle Zugang zu den besten evidenzbasierten Therapien haben. Da haben Sie sicher sehr viel gekämpft.
Ja, das übersetzt sich auch in die Sterblichkeits- oder Erfolgsrate. Die Sterblichkeitsrate in Österreich ist mit an Krebs, es gehört mit zu den geringsten in Europa. Und das ist sicher zurückzuführen, nachdem wir nicht so viel an Vorsorge haben, ein bisschen, aber nicht so viel an Vorsorge haben, wir würden uns da viel mehr wünschen, sicher zurückzuführen auf den Zugang zu modernen Therapien und zu guten Therapiemethoden. Das ist, glaube ich, ein wesentlicher Punkt. Ich glaube, dass das eine politische Entscheidung ist, was man haben möchte. Und ich glaube, das Abrücken von einer solidarischen Gesellschaft ist etwas, was man erkennen muss, dass das etwas ist, was besonders die Unterprivilegierten trifft. Weil die Privilegierten können sich immer irgendwie richten.
Ja.
Wenn jetzt in einem Bundesstaat in den USA eine Schwangerschaftsunterbrechung verboten ist, dann kann sicher jemand Reiches ins eigene Flugzeug steigen und fliegt in einen anderen Bundesstaat, wo das geht. Mhm. Oder fliegt nach Europa. Mhm. Die Unterprivilegierten können das nicht. Und das gilt auch für Krebserkrankungen, das gilt auch für die Therapie von Krebserkrankungen. Und ich glaube, das Schlimmste, was uns passieren kann, ist, dass irgendwelche Menschen, die keine Ahnung haben über die Zusammenhänge, dann entscheiden darüber, ob Patienten Zugang zu effektiven Therapien haben. So mit einer der Gründe, warum ich auch intensiv bekämpft habe, eine Entscheidung der letzten Bundesregierung, wonach ein Board, in dem ganz wenige Ärzte nur gesessen sind und das großteils aus Administratoren zusammengesetzt war, entscheiden hätte sollen, was für Medikamente in Österreich zum Einsatz kommen bei Krebserkrankungen oder nicht und welche zu teuer sind oder eben nicht. Mhm. Das ist nicht akzeptabel aus meiner Sicht. Und hier muss ich sagen, hier steige ich von der Statistik hoch auf das Individuum und muss sagen, dass man einem Individuum etwas vorzuenthalten, was eine statistische Wirksamkeit hat, in Wirklichkeit ethisch nicht akzeptabel ist.
Ja, absolut. Ich sehe da eine Parallele, oder ich erlaube mir eine Parallele zu ziehen, auch mit meinen Bereichen der Endokrinologie, der Adipositas. Denn da ergeben sich ein paar Ähnlichkeiten. Zuerst kamen die Pathologen, Zellbiologen haben entdeckt, dass zum Beispiel das Fett nicht nur Speicher, also eine inerte Speicherkapazität hat, sondern auch krank machen kann, wenn es zu viel ist. Dann kamen die Chirurgen, wollten einmal alles wegschneiden, damit sie es besser machen, also die sogenannte Bariatrie. Chirurgie, aber natürlich hat nicht jeder eine Indikation, will und man hat auch nicht die Kapazität. Und dann kamen die Medikamente. Ich vergleiche jetzt zum Beispiel das Thema Sättigungshormone, wo wir die soziale Ungerechtigkeit haben, dass die Patienten, die sich das leisten können, Zugang haben und die ärmeren Schichten natürlich nicht. Es ist auch eine Volkskrankheit verursacht, Folgekosten, weil es eine unbehandelte Erkrankung ist. Und die öffentliche Finanzierung fehlt sozusagen, da wird immer auf Prävention gerückt. Es ist ethisch unvertretbar, sozusagen Patienten, wo wir wissen, da gibt es auch evidenzbasierte Daten, nicht zu behandeln. Auch wenn das mit Kosten verbunden ist. Haben Sie da Tipps?
Ja, ich glaube, es ist ein wesentlicher Punkt, dass man sich fragt, wo ziehe ich die Linie? Ziehe ich die Linie bei Leuten, die übergewichtig sind und nichts tun? Ziehe ich die Linie bei Leuten, die übergewichtig sind und schief angehen? Ziehe ich die Linie bei Leuten, die übergewichtig sind und schwimmen und Skifahren? Wo ziehe ich die Linie? Und meiner Meinung nach ist die Linie nicht zu ziehen.
Ja.
Ich darf ein anderes, sehr, sagen wir, vielleicht illustratives Beispiel nehmen, wenn es auch ein bisschen, sagen wir, demagogisch ist. Als ich ein junger Bursch war und man sich beim Skifahren verletzt hat, ist man mit dem sogenannten Akia zu Tal geführt worden. Mhm. Da sind meistens zwei Skilehrer kommen und haben einen gepackt in so eine Art Rodel und sind vorne und hinten gefahren und haben einen ins Tal gebracht. Mhm. Heute kommt der Hubschrauber.
Ja.
Und ich kenne niemanden, der fragt, ob sich der Hubschrauberflug finanziell auszahlt, sondern ganz im Gegenteil, man ist ganz stolz darauf.
Das ist
selbstverständlich. Es werden auch Reklamen damit gemacht, dass ein Hubschrauber kommt und er landet dann auf einer Piste. Das
sind super Medienbilder.
Ja, super Medienbilder, auch sehr, sehr schön, kann man auf Instagram schön posten. Aber es wird nicht gefragt, was das kostet und was da dahinter steckt.
Ja.
Und ob das sich tatsächlich Anführungszeichen auszahlt. Und ich glaube, so ist das mal. Der Fortschritt ist in Wirklichkeit nicht aufzuhalten. Es ist nur, die Frage ist immer nur, wer hat Zugang zu Fortschritt? Ja. Und das ist eigentlich die Frage, die wir klären müssen. Und das ist die Frage einer solidarischen Gesellschaft. Ja. Weil wenn nur gewisse Leute Zugang zu Fortschritt haben, müssen wir uns fragen, womit legitimieren sie sich? Weil sie das Beispiel Rumänien gebracht haben, ist es eine politische Kaste, die wie es war in Rumänien bis 1989? Ja. Ist es jemand, der durch eine Kreditkarte ausgezeichnet ist? Ist es jemand, der auch eine Deckung für die Kreditkarte hat? Auch das ist die Frage. Mhm. Oder ist es jemand, der Beziehungen hat und sich einfach richten kann? Und dann bleiben so und so viele Leute über, die sich weder richten haben, noch die politische Kaste sind, noch die Kreditkarte haben, noch eine Deckung und trotzdem in Wirklichkeit erkranken und unsere Hilfe brauchen. Ja. Und da gibt es keine Diskussion. Aus meiner Sicht gibt es keine Diskussion. Ja. Und jeder, der zu diskutieren beginnt, gehört mit nassen Fetzen verjagt.
Ich finde, der nasse Fetzen hat so viele Anwendungen im Leben, vom Halsschmerz bis zum Verjagen der Unethischen. Ja. Absolut. Der Fortschritt ist nicht aufzuhalten. Das ist wirklich ein sehr schöner Satz. Und die MedUni hat gerade das Erik Kandel Zentrum für Präzisionsmedizin. Sie waren dabei und sehr involviert. Was genau kann man unter Präzisionsmedizin verstehen?
Also es ist so, dass wir tatsächlich bei, ich kann das nur aus meiner Sicht schildern, also ich kann jetzt nicht neurologische Abhandlungen führen, aber aus meiner Sicht ist es so, dass Tumoren immer mehr genauer untersucht werden und wir dementsprechend auch Unterscheidungen von Tumoren selbst aufgrund ihrer Charakteristika treffen können. Also ich kann es nur sagen, am Beispiel Lungenkrebs kann ich das festmachen. Bei Brustkrebs haben wir es schon immer gewusst, also immer ist auch nicht wahr, aber seit, sagen wir, 40 Jahren gewusst, dass es also Patienten gibt, die einen hormonabhängigen Tumor haben, einen hormonunabhängigen Tumor haben und so weiter. Bei Lungenkrebs hat sich das eigentlich erst in den letzten Jahren entwickelt aufgrund molekularbiologischen Verständnisses und wir kommen immer mehr dazu, dass Lungenkrebs eine Erkrankung ist, die sich nicht als gesamthafte Erkrankung definieren lässt. Also es ist keine, wie wir es nennen, Entität, sondern das sind viele verschiedene Erkrankungen, die zufälligerweise in der Lunge auftreten und jeweils unterschiedlich behandelt werden müssen. Das heißt also, als erstes kommt die Diagnose und wir haben zum Beispiel jetzt Diagnosen von Tumorerkrankungen, die wir früher gar nicht gekannt haben. Zum Beispiel der gastrointestinale Stromatumor war eigentlich de facto kaum diagnostiziert, bis man drauf gekommen ist, dass es, wenn es gewisse molekularbiologische Veränderungen im Bauchraum befindlichen Tumoren gibt, dann ist das ein solcher gastrointestinales Stromatumor, für den man auch eine sehr adäquate und eine sehr gezielte Therapie findet. Das heißt also, wir haben erstens einmal neue Diagnosemöglichkeiten, zweitens bei alten Diagnosen zerfallen diese in Subgruppen. Wir erleben das gerade zum Beispiel am Beispiel des Dickdarmkarzinoms, auch das beginnt in Subgruppen zu zerfallen. Und dann haben wir aufgrund eben dieser Subgruppen haben wir die Möglichkeit, therapeutisch einzugreifen und genau diese Subgruppe abzuzielen, die sich als solche definiert.
Glauben Sie, dass dann die Zukunft ausschauen wird, wenn wir jetzt weiterschauen? Also ist es überschaubar, weil jetzt kommt auch noch KI und irgendwelche noch zusätzlichen Benefits hoffentlich dadurch. Welche Therapieformen könnten die Zukunft prägen?
Ich glaube, dass wir in absehbarer Zeit in eine chemotherapiefreie Behandlung übergehen, wo man vielleicht der Chemotherapeutik um einen Antikörper anhängt. Dort scheint sehr viel an Zukunft zu liegen, aber die Chemotherapie als solche dann nicht mehr verwenden müssen. Man muss nur allerdings eines wissen, und das ist etwas, was wichtig, was Sie gesagt haben. Wir stehen auf den Schultern von Grundlagenwissenschaftlern. Ohne Grundlagenwissenschaft gibt es keine ordentliche Klinik. Weil wir das umsetzen und in der Klinik das umsetzen, was Grundlagenwissenschaftler gefunden haben und was Grundlagenwissenschaftler beschrieben haben. Deswegen kann man Grundlagenwissenschaft nicht hoch genug einschätzen in ihrer Wichtigkeit.
Das ist ein großes Problem unserer Zeit, finde ich, weil Medizin an sich und Forschung vor allem ist zu einem extrem kompetitiven, fast Dog-Eat-Dog-Bereich gekommen, publish or perish, so Zitate, oder einfach immer mehr machen und Impact und so weiter. Und es ist nicht mehr der das Beruf des Forschers, wo man sich vorstellt, wie einer, der, keine Ahnung, ein Mechaniker oder so, der in sein Labor geht und manchmal gute Tage hat, manchmal ein schimmliges Brot vergisst und Penicillin entdeckt. Es wird nur sehr, es gibt keine Redundanzen mehr in der Forschung. Wir haben Redundanzen im genetischen Code, aber die Forschung hungert aus. Und das ist vielleicht ein grundlegender Fehler, dass auch Finanzierung und so weiter immer nur an das Top-Kompetitive. Und wir lassen vielleicht gar keinen Platz mehr für einfach Kreativität. Und okay, der Versuch ist nicht gelungen. Und was mache ich dann aber mit dem nächsten Grant und so weiter? Ist da vielleicht ein Umdenken notwendig?
Also ich glaube, Wissenschaftsadministrationskritik, glaube ich, kann man sehr breit diskutieren. Das ist keine Frage. Das ist auch für mich keine Frage, dass man das sehr breit diskutieren kann. Tatsache ist aber, dass wir natürlich biologische Prozesse nicht berechnen können. Mhm. Vielleicht wird das mit Artificial Intelligence anders. Das kann schon sein. Aber wir können biologische Ergebnisse nicht definieren. Das ist anders wie in der Physik und in den tatsächlich Anführungszeichen enge Naturwissenschaften. Also da weiß ich, wenn ich auf einen Turm steige und der ist genauso hoch und ich werfe einen Stein runter und der ist genauso schwer und ich werfe dann kann ich berechnen, wie schnell der Stein hinunterfliegen wird. In der Medizin ist es anders. In der Medizin ist es so, dass man auf den Turm steigt und dann gibt es einen Wind und der verträgt den Stein und dann kommt der Vogel und nimmt den Stein mit und so weiter. Also es ist ganz anders. Es sind diese biologischen Variablen nicht vorherzusehen und das ist sehr interessant. Weil ich habe das seinerzeit an der Klinik, der ich vorstellen durfte, habe ich ein Qualitätsmanagementsystem eingeführt und da kamen die Damen und Herren, die Qualitätsmanagement gehabt haben und wir haben für alles Endpunkte definieren können oder Maßstäbe definieren können und da sind wir hängen geblieben bei den wissenschaftlichen Labors, die der Klinik angegliedert waren und da war die Frage, wie messen Sie da den Outcome? Und die Antwort war, ich weiß es nicht. Ja. Und das hat also die Damen und Herren natürlich völlig verstört, weil es ja alles messbar sein muss. Aber ich kann biologische Prozesse und das Ergebnis von Experimenten kann ich nicht vorhersagen. Ja. Das heißt, ich kann letztlich nur als Endpunkt angeben, dass die Flasche nicht links, sondern rechts steht. Und dass ich mich am Schluss freue. Es ist natürlich auch schon so, dass man sagen muss, dass die wissenschaftlichen Journale, und ich habe ja lange Jahre ein Journal für die Europäische Onkologengesellschaft herausgegeben, natürlich gerne Sachen nehmen, die umstürzlerisch sind, die eine neue Situation definieren. Aber es ist natürlich wird immer wieder diskutiert, und das haben wir immer wieder in Herausgebergremien mit anderen Herausgebern diskutiert. Natürlich ist es wichtig, auch negative Ergebnisse zu publizieren, die viel seltener publiziert werden als positive Ergebnisse, weil es auch wichtig ist, zu wissen, was man nicht tun soll oder nicht tun muss, um zu einem identischen Ergebnis zu kommen.
Es gibt das Journal of Negative Results.
So ist es.
Das, glaube ich, keiner will unbedingt dort landen. Ja, es verlangt auf jeden Fall ein Ausdenken. Sie schreiben in Ihrem Buch teilweise auch ein bisschen so vom Ende. Man kennt das, den Fachterminus, so austherapierte Patienten und die, das ist aber kein Ende per se ist. Natürlich, alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei. Aber es ist auch die Rolle der Palliativmedizin, die sich über die Jahre verändert hat. Und jetzt stehen wir in Diskussionen teilweise zum assistierten Suizid, wo wir wieder bei dieser Utilitarismusgesellschaft sind, okay, wir brauchen die Omi nicht mehr, tschüss. Sie haben einen sehr tollen Teil über die Palliativmedizin geschrieben und wie sehen Sie den Übergang?
Ja, also das ist etwas, was natürlich immer wieder mit Patienten andiskutiert werden muss, wenn es keine Optionen mehr gibt. Und wir können natürlich in Abhängigkeit vom Krebsursprung, können wir natürlich früher oder später dorthin kommen. Wenn ich jetzt einen metastasierten Brustkrebs hernehme, kommen wir später hin. Wenn ich jetzt ein fortgeschrittenes Bauchspeicheldrüsenkarzinom nehme, dann kommen wir früher hin. Und da sind aufrichtige Gespräche mit Patientinnen und Patienten zu führen. Und die Entscheidung zum assistierten Suizid, beziehungsweise die Entscheidung, ob sich ein Patient letztlich suizidieren möchte oder nicht, ist etwas, was auch dem Patienten obliegt. Es ist eine Frage der Leidensfähigkeit. Und ich kann mich bis heute erinnern an einen Freund von mir, der verstorben ist und der mich einmal angerufen hat und gesagt hat, ich habe mich entschlossen, in die eine oder andere Richtung zu gehen und ich freue mich jetzt schon, dich an meinem Grab zu sehen. Diese Äußerung geht mir bis heute, schleicht mir bis heute nach und ich habe sie bis heute eigentlich nicht vergessen. Aber und sie stößt mir immer wieder auf, deswegen auch jetzt in dem Gespräch. Aber ich glaube, das ist etwas, was Patienten für sich selbst sagen müssen. Und das ist auch letztlich die Frage bei uns beiden, wenn wir so miteinander sprechen, mhm. wie würden wir uns verhalten in einer Situation X? Mhm. Mhm. Und das ist etwas, was jeder für sich selbst beantworten muss.
Ich glaube, das ist ein vielleicht Bereich, wo nicht mehr die Wissenschaft, vielleicht auch die Religion eine Rolle spielt. Wir sehen Unterschiede vom Christentum, Islam, Judentum vielleicht zu den Zugängen, Buddhismus da finde ich vielleicht verliert die Welt ein bisschen an Religiosität, wenn diese Wissenschaft ist ja nicht ja gegen die Religion. Und ich erinnere mich noch, Patienten, die irgendwie einen Bezug haben, waren immer am Ende des Lebens in meiner Ausbildung eher mehr gefasst sozusagen, als vielleicht wo andere, wo mehr die Ängste und was kommt danach ist. Und das kann aber keiner von uns beantworten. Und ich denke mir, es ist auch wichtig, über die Legacy, über was man hinterlässt, jetzt nicht in wie viele Häuser und so weiter, sondern wirklich, was man hinterlässt, weil ich glaube, das, was einen ein Mensch bedeutet hat und was einer für einen gemacht hat, das kann der Tod nicht wegnehmen. Das bleibt, das sind die Shoulders, wo es weitergeht. Und ich glaube, wenn jemand in Reinen ist mit seiner Legacy, dann ja, irgendwann ist
Game over. Ja, aber da gibt es eine aphoristische Bemerkung, die, wenn ich mir erlauben darf, mhm. das werden jetzt nicht alle Hörer gern hören, aber es ist ja der Papst jetzt erkrankt.
Ja, ja. Ich verfolge jeden Abend, wie es ihm geht. Schaut nicht gut aus.
Ja, ich weiß auch die Befunde etwa so. aber es ist interessant, weil vor dem Krankenhaus sich Menschen versammeln, die für ihn beten. Mhm. Nun, wenn das Himmelreich auf ihn wartet, warum beten wir für ihn, für sie diesseits?
Naja,
das ist eine aphoristische Bemerkung. Mhm, denn in Wirklichkeit muss man sagen, es ist zwar schön, dass er hier gelebt hat, aber wenn das Himmelreich ihn erwartet...
Ja, aber das Himmelreich ist auch auf Erden, glaube ich. Und das ist
ich glaube, das Fegefeuer ist auf Erden.
Ja. Beides. Ich glaube, wir finden alles. ich glaube, das wäre ein bisschen vielleicht diese Teenager-Naivität zu haben, dass die 70 Jungfrauen im Himmel auf einen warten.
Ja, aber auch wenn, muss man ehrlich sagen, so what?
genau. Ja, vielleicht einigen wir uns, dass zwischen Himmel und Erde es noch vieles gibt, was wir nicht erforscht haben. Und es ist auch etwas, was uns, also dieses Beten für die andere und so weiter, was wiederum zeigt, etwas sehr Humanistisches ist, dass wir es machen, while we're here und so.
Das ist keine Frage. Es ist keine Frage. Es ist, kommt nur darauf an, was man verspricht und wie man es selbst exekutiert.
Herr Professor, darf ich was Persönliches fragen? Sicher. Wollten Sie Arzt werden?
Ja, das ist eine sehr komplexe Frage.
Oder was wollten Sie alles werden?
Ich wollte Schriftsteller werden, eine neue Erzählung von mir präsentiert, die heißt Lorenzo Berg, über Emigration nach Österreich in den 60er Jahren, also ganz interessant, glaube ich. Ich habe dann während des Studiums habe ich Kurzgeschichten geschrieben und die sind auch publiziert worden in der Zeitschrift Die Presse und der Höhepunkt meiner publikatorischen Tätigkeit war eine Seite im Feuilleton Camus, Hemingway und ich, wobei das absichtlich alphabetisch jetzt gereiht
war.
Das wollte ich werden. Ich habe eher eine deduktive Art als eine andere Denkungsweise Und meine deduktive Art hat mich eigentlich zur Grundlagenwissenschaft geführt, wo ich angefangen habe. Ich war da fast 4 Jahre am Institut für Immunologie hier in Wien und war dann in den USA 3 Jahre. Und es hat mich eigentlich zum Arztberuf dann, wie ich mit dem Studium fertig war, eigentlich die Neugier getrieben. Ich finde, dass Neugier das wesentlichste Element eines akademisch denkenden Menschen sein sollte. Das ist der eine Aspekt. Was gibt es tatsächlich Neues, das ich neu anwenden könnte? Und der zweite Aspekt ist, dass ich glaube, die Medizin am ehesten dorthin kommt, ein gelebter Humanismus zu sein.
Ja, at its best.
Wirklich. Also wenn man etwas tun möchte, das direkt interveniert beim Individuum, ist das in der Leidenssituation eines solchen Individuums. Und ich selbst bin an für sich ein sehr, sehr entschlossener Humanist und würde das auch ganz gerne angewendet sehen in vielen verschiedenen Zusammenhängen, wo ich es manchmal vermisse. Und das war eigentlich der Grund, warum ich das geworden bin, was ich geworden bin.
Und die schriftstellerische Tätigkeit fruchtet. Ja, möge sie weiter fruchten, dass wir noch die nächsten 10 Bücher feiern. Lieber Herr Professor, vielen herzlichen Dank für dieses wunderbare Gespräch und Ihre Einsichten. Das ist, ja, ich könnte Stunden mit Ihnen plaudern, aber Sie müssen so ein paar Antrittsvorlesungen. Ja. So, die Arbeit ist aber auch, finde ich, etwas, was ganz spannend ist und sehr toll, ja. Und ich hoffe, dass wir auch ein bisschen die Köpfe öffnen konnten für die Wissenschaft, für den Humanismus. Und nochmal vielen Dank.
Danke vielmals, danke, dass ich da sein durfte. Dankeschön.